Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode mit der Überschrift Formale Ohnmacht. Denn eigentlich reden wir ja von formaler Macht, also irgendein Hierarch in einer Organisation hat gemäß der Statuten dieser Organisation formale Macht bekommen, die er nun wirken lassen kann. Und damit hat er natürlich sehr viel mehr Macht wie alle anderen Menschen, die in dieser Organisation involviert sind. Ich habe nun die Hypothese, dass dieser formal Mächtige sehr viel ohnmächtiger ist, als wir vielleicht glauben. Und das Ganze hat was mit dem sozialen Konstrukt der Organisation zu tun und mit der Kommunikation, die in diesem sozialen Konstrukt der Organisation stattfindet. Ich möchte mich heute mit der formalen Ohnmacht beschäftigen und freue mich, dass du diese Episode anhörst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der letzten Episode haben wir uns mit dem zentralen Operanten, mit dem einzigen Operanten von Organisationen und sozialen Systemen beschäftigt, mit der Kommunikation. Wir haben herausgearbeitet, dass es bei Kommunikationen in Organisationen Spielregeln gibt, nämlich formale Regeln, die zu beachten sind und die auch die Mitgliedschaftsvoraussetzung sind in dieser Organisation mitspielen zu dürfen. Es gibt aber in jeder Organisation auch informelle Kommunikation, die ich in der letzten Episode als Kultur bezeichnet habe. Diese informelle oder Kulturkommunikation gibt es halt auch und diese Kulturkommunikation oder nennen wir es einfach mal diese Kultur macht in einer Organisation einen großen Bestandteil der Kommunikation aus. Ich möchte daher das Eisbergmodell mal etwas zweckentfremden. Ich stelle mir einen Eisberg vor und wir alle wissen ja, der größte Teil des Eisbergs ist unterm Wasser, oben guckt nur die Spitze raus. Und meine Hypothese ist, dass in vielen Organisationen die Spitze des Eisbergs die formale Kommunikation ist. Nur die Spitze des Eisbergs ist die formale Organisation. Alles das, was unter der Wasseroberfläche zu finden ist, ist die informelle Kommunikation, das nicht geregelte, die Kultur. Also oben haben wir das Geregelte, unten haben wir das Ungeregelte, die Kultur. Nun ist die Kultur eigentlich viel prägender für diesen Eisberg, wenn meine Hypothese stimmen sollte, als die Spitze, die oben rausguckt, weil die ja bekanntlichermaßen viel kleiner ist. Und wir erinnern uns an den Hierarch. An die Person oder an die Personen, die formal Macht bekommen haben in dieser Organisation, weil sie beispielsweise im Organigramm weiter oben stehen. Diese formal Mächtigen können nun nur die Spitze des Eisbergs beeinflussen, nicht aber das, was unter der Wasseroberfläche ist. Naja, wir werden sehen, dass die formale Macht dann vielleicht doch nicht so groß ist und was das für Konsequenzen hat. Beginnen wir mal mit der formalen Macht. Mit dem, was an der Spitze des Eisberges steht, dort ganz oben. Denn diese formale Macht kann ja durch die Hierarchien einer Organisation beeinflusst werden. Wie diese Hierarchien zu dieser Macht kommen, dazu komme ich im Weiteren noch. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, sie haben die Macht zu intervenieren. Sie können also etwas sagen. Mehr können sie übrigens nicht tun. Sie können etwas sagen und natürlich auch mit Worten sanktionieren. Ich gehe hier mal davon aus, dass die formal Mächtigen keine physische Gewalt anwenden können. Das heißt, die Menschen nicht physisch irgendwo hinbewegen können, wegsperren können oder irgendetwas anderes mit ihnen tun können, sondern dass sie nur mit Worten, mit Sprache, mit Kommunikation operieren können. In den meisten Organisationen sollte das ja hoffentlich so der Fall sein. Das heißt, auch der formal Mächtige kann nur mit seinen Worten operieren und kann seine Macht dadurch ausüben. Er kann also zu anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben und hoffen, dass sie das tun. Mache also, was ich dir sage, Ausrufezeichen, kann der formal Mächtige formulieren. Nun möchte ich mal ein kleines Beispiel aus meiner Vorlesung vortragen. In meiner Vorlesung an der Hochschule zum Thema Systemtheorie und auch Soft Skills habe ich immer eine Folie. Auf dieser Folie, auf dieser PowerPoint-Folie, da sitzt ein rotziger kleiner Junge auf einem Stuhl. Rotzig in der Hinsicht, dass er so frech rausguckt aus der Folie auf die Zuschauenden. Und dann sage ich, was bewegt diesen Jungen aufzustehen? Was müsstet ihr also tun, dass dieser Junge aufsteht? Und ich sage zu den Studierenden, bildet doch mal verschiedene Sätze und Hypothesen, die ihr formulieren könntet, dass dieser Junge aufsteht, dass er unbedingt aufstehen muss. Ja, dann formulieren die gewisse Belohnungen. Ja, du bekommst was, bekommst ein iPhone, wenn du aufstehst. Oder du bekommst kein Abendbrot essen, wenn du nicht aufstehst. Also man formuliert Bedrohungen, du bekommst was nicht, oder Belohnungen, du bekommst was, wenn du aufstehst. Das ist die typische Idee unserer Art zu motivieren. Ja, das heißt also, wir sprechen eine Belohnung aus oder wir drohen eine Bestrafung an, um jemanden zu motivieren, etwas zu tun. Der entscheidende Punkt ist etwas anderes. Dieser Junge steht nur auf, wenn er will. Dieser Junge steht nur auf, wenn er will. Das heißt, selbst der Formalmächtige, der sich im Rahmen seines Mandats mit Kommunikation an Menschen wendet, die in seiner Organisation tun wollen, was er möchte, selbst dieser Formalmächtige kann nicht garantieren, dass die Menschen, die er anspricht, das tun, was er möchte. Sie können, um im Bild zu bleiben, einfach sitzen bleiben. Sie riskieren damit natürlich Sanktionierung und im schlimmsten Falle riskieren sie damit, aus der Organisation ausgeschlossen zu werden. Aber trotzdem, und das erscheint mir sehr wichtig zu sein, kann auch der formal Mächtigste oder die formal Mächtigste nichts daran ändern, dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Vielleicht mit der Konsequenz, sanktioniert oder ausgeschlossen zu werden. Dennoch, diese Macht bleibt uns als diejenigen, die in einer formalen Organisation teilnehmen, bisher vielleicht teilnehmen oder auch zukünftig teilnehmen möchten. Und das trägt dann dazu bei, wie wir, also du oder ich, auf die Befehle der Hierarchen reagieren. Wir lassen es oder wir machen es. Das wägen wir ab, der Empfänger. In der letzten Episode habe ich gesagt, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Und auch die Motivation, aus dieser Botschaft etwas abzuleiten, also Handlungen folgen zu lassen, diese Entscheidung treffen wir. Wenn wir bereit sind, die Kosten zu tragen, wie Reinhard Sprenger es gern formuliert, dann können wir auch sitzen bleiben. Vielleicht fliegen wir dann raus. Das ist dann die Konsequenz. Dann sind wir nicht mehr Teil der Organisation. Das wäre dann die letzte Konsequenz. Das Spannende ist, und deshalb gehe ich so explizit darauf ein, dass auch Könige, Kanzler und jede Art von Chef oder Chefin diesem Prinzip unterliegen. Auch diese Menschen, die wir formal gern so mächtig sehen wollen, sind nicht so mächtig, wie wir glauben. Und das betrifft sogar den formalen Teil. Also obwohl es formal geregelt ist, können die Menschen immer entscheiden, es dennoch nicht zu tun. Ja, sehr spannend. Wenn du Führungskraft bist, hast du ja vielleicht schon gespürt, dass so etwas stattfindet. Du bestehst darauf, dass eine Formalie eingehalten wird und sie wird trotzdem nicht eingehalten. Dann hast du als Führungskraft natürlich das Dilemma, was machst du jetzt? Ja, das ist Kommunikation, Anschlussfähigkeit. Wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Du wirst eine Entscheidung getroffen haben. Vielleicht hast du es toleriert, vielleicht hast du es sanktioniert. Das weißt du besser. Und vielleicht warst du auch auf der anderen Seite und hast einen Befehl bekommen von einem Hierarch oder einer Hierarchin und hast ihn dennoch nicht befolgt. Das heißt, du hast entschieden, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen und hast es trotzdem anders gemacht. Bestimmt hast du auch dafür Beispiele. Das heißt, auch die formale Macht eines Hierarchen oder einer Hierarchin ist begrenzt. Selbst das, was an der Spitze des Eisberges oben rausschaut, nämlich das schön leuchtende weiße Eis. Nun haben wir ja auch das dunkle, verborgene, mystische unter der Wasseroberfläche, die informelle Macht, die Kultur einer Organisation. Diese informelle Macht lässt sich nicht entscheiden. Ja, hier kannst du keine formale Macht ausüben. Hier kannst du als Hierarch nicht festlegen, was zu tun ist. Was sind das für Dinge, die da stattfinden können im Verborgenen? Nun, es gibt eine schlechte Stimmung in deiner Organisation. Ja, also man regt sich auf, man ist nicht gut drauf, ja, man hat schlechte Stimmung schlicht und ergreifend und du kannst alles Mögliche versuchen zu machen. Du kannst versuchen zu intervenieren, ja, aber auch als formaler Hierarch hast du keine Chance, die schlechte Stimmung zu verbieten. Du kannst deinem Volk, deinem Team, deiner Organisation nicht sagen, jetzt habt gefälligst gute Laune. Ja, auch der Kanzler und der König kann keine gute Stimmung verordnen. Die schlechte Stimmung ist eine typische Kulturfrage, die nicht interveniert werden kann. Ja, und da sieht man schon die Begrenztheit der Mächtigen. Das heißt, die formale Ohnmacht, wie ich diese Episode nannte. Ich möchte ein anderes Beispiel erwähnen, zu dem ich ganz persönliche, vorsichtige Hypothesen bilden möchte, die natürlich nur Hypothesen sein können, weil ich nicht alles wissen kann. Es geht um den Dieselskandal und speziell um Volkswagen. Der Volkswagen-Konzern wurde ja beherrscht von mächtigen Ingenieuren, erst von Ferdinand Pirch, später von Martin Winterkorn. Und beide waren bekannt für ihre Engineering-Expertise und Kompetenz, aber auch für ihre Genauigkeit und ihre Unerbittlichkeit in ihren Ansprachen. Ich kann mich daran erinnern, dass man Sorge und Angst hatte, in die gefürchteten Qualitätsrunden mit Martin Winterkorn zu müssen, wenn irgendwo in der Organisation etwas schief ging. Wenn also eine technische Anlage nicht das machte, was sie tun sollte, wann am Auto irgendwas nicht so funktionierte, wie es gedacht war, dann gab es so Qualitätsrunden, habe ich mir sagen lassen, ich war selbst natürlich nicht dabei, die Martin Winterkorn abhielt und wer dahin vorgeladen wurde, hatte tatsächlich ein Problem. Ja, was hat nun das für eine Konsequenz für die Kultur einer Organisation? Man beobachtet das. Man möchte nicht, keinesfalls, in diese Qualitätsrunde hinein. Und wenn man die Chance hat, einen Mangel zu verbergen, sodass man da nicht hin muss, ja, dann versucht man's. Diese Kultur ist wahrscheinlich in vielen Jahren Herrschaft der Ingenieure entstanden. Und nach meinem Dafürhalten ist das der eigentliche Grund, warum der Dieselskandal im Volkswagen-Konzern stattfand und auch später bei anderen Automobilherstellern dann entsprechend zum Tragen kam. Das heißt, die Ingenieure wollten sich nicht bloßstellen mit Fehlern, die sie nicht lösen konnten. Das Management hätte sie schwierig oder kaum akzeptiert. Daher hat man sie verborgen. Ich glaube, eine mangelhafte Fehlerkultur, Klammer auf, unterhalb der Wasseroberfläche, Klammer zu, trug dazu bei, dass so ein Sachverhalt entstand, der dann natürlich auch als Ergebnis, als trauriges Ergebnis beobachtet werden konnte. Es gab auch viele positive Ergebnisse dieser Engineering-Kultur. Zum Beispiel nahezu perfekt gebaute Autos, sehr kleine Spaltmaße, für die Pirch und Winterkorn ja berühmt waren und. Also man darf nicht vergessen, dass diese Kultur auch positive Aspekte hatte, aber halt auch negative Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass Fehler vielleicht nicht offen angesprochen werden sollten, durften, konnten. Eine Fehlerkultur, die nicht vorhanden war, so wie man es sich wünschen würde. Meine Hypothese, wie gesagt, ganz vorsichtig formuliert. So, nachdem dann der Dieselskandal aufgefallen wurde, hat man einerseits versucht, Menschen zu finden, die man dafür verurteilen kann. Nun gut, das kann man nun sehen, wie man möchte. Da möchte ich mich jetzt formal gar nicht dazu äußern. Das würde weit von systemischen weggehen. Aber man hat etwas anderes versucht, nämlich sehr viele Compliance-Regeln einzuführen. Man hat also versucht, diese Kultur zu formalisieren. Das heißt, man hat Schulungen durchgeführt, man hat neue Gesetze im VW-Konzern veranlasst, man hat Compliance-Regeln aufgestellt, man hat Compliance-Schulungen durchgeführt und hat versucht, Kultur zu formalisieren. Meine Hypothese nun ist, viel besser und einfacher wäre es gewesen, eine andere Fehlerkultur zuzulassen. Dazu hätte man Regeln abschaffen müssen, nicht neue definieren. Man hätte sagen müssen, es ist vollkommen okay, dass du Fehler machst. Fehler gehören dazu. Aus Fehlern lernen wir. Und dann hätte ja auch keiner mehr ein Problem, einen Fehler zuzugeben. Und dann hätten die Ingenieure gesagt, ja Leute, wir haben echt ein Problem, diesen Dieselmotor partikelfrei zu gestalten. Wir bekommen es einfach nicht hin für die strengen Grenzwerte der US-Behörden. Und dann hätte man gemeinsam über Lösungen diskutieren können. Das wäre tatsächlich eine bessere Intervention, nach meinem Dafürhalten, als neue Regeln einzuführen und zu versuchen, mit weiteren Regeln eine nicht in den Griff zu bekommende Kultur zu verändern. Das heißt, Kulturen verändert man anders, nicht mit neuen Regeln, sondern vielleicht eher mit weniger Regeln oder mit anderen Regeln. Wir werden noch mal ein bisschen drauf schauen, wie es gelingen kann. Was könnte man tun, um Kulturen zu verändern? Ich finde, man kann zuerst mal die Regeln beobachten, die diese Kultur determinieren. Denn gegebenenfalls gibt es wirklich Regeln, über die sich geärgert, gestritten oder die beachtet oder nicht beachtet werden, die man dann verändern oder abschaffen könnte. Das heißt, die Hierarchen haben die Chance zu beobachten, welche Regeln gegebenenfalls für die Kultur verantwortlich sind. Und diese Regeln könnten verändert werden. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist das Vorleben der Hierarchen. Das heißt, die Hierarchen sollten stets das tun, was sie von den anderen erwarten. Denn natürlich gehört das auch zur Kommunikation dazu, dass die Menschen beobachten, wie ihre Autoritäten in der Organisation selbst agieren. Diese Art zu agieren wird beobachtet. Das wird natürlich als Kultur wahrgenommen und vervielfältigt. Kleines Beispiel an dieser Stelle. Ich habe einen Bekannten, der ist in einer Vertriebsorganisation beschäftigt. Alle Jahre trifft sich diese Vertriebsorganisation in einem exklusiven Hotel. Das Management der Vertriebsorganisation, das heißt die größten Chefs dieser Vertriebsorganisation, suchen dafür das beste Hotel raus, meistens 5 Sterne, essen das teuerste Essen und trinken die teuersten Weine. Damit prägen sie, auch wenn es keine Regel ist, die Kultur dieser Organisation vielleicht viel mehr, als sie glauben. Denn vielleicht gibt es eine Regel, in der drin steht: Buche stets ein sparsames Hotel und esse stets das günstigste Essen, wenn es die Firma bezahlt. Durch dieses Vorleben der Manager und das Beobachten der anderen, die dabei sind, was da gemacht wird, kann man sich ganz gut vorstellen, was am Ende den stärkeren Einfluss auf das Verhalten der Menschen hat. Halten Sie sich an die formale Regel oder versuchen Sie, die formale Regel zu umgehen, weil Sie wissen, dass die Kultur dieser Organisation nicht Sparsamkeit, sondern Völle oder Fülle ist. Ja, ihr könnt euch selber euer Bild dazu machen. Das heißt, Vorleben empfinde ich als brutal wichtig. Das muss das Management natürlich zeigen. Und wenn ich als Manager unnachgiebig auf Fehler reagiere, wenn ich Menschen, die Fehler machen, runtermache, bloßstelle und sozusagen an den Pranger stelle, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass es keine Fehler mehr gibt. Das kann ich vorleben. Dazu muss ich aber selbstreflektiert erstmal drauf schauen. Und die dritte Möglichkeit, aber erst die dritte Möglichkeit, sehe ich dann im Intervenieren, also im gezielten Kommunizieren, um gegebenenfalls Regeln oder auch kommunikative Strukturen oder auch die Kultur in Organisationen zu verändern. Dann beobachte ich als Manager, als Hierarch, was passiert durch die Regeln, die ich geändert oder aufgestellt oder ergänzt oder gestrichen habe. Durch mein Vorleben hat sich was verändert, entsteht was Neues. Durch meine Intervention habe ich eine Veränderung festgestellt. Und wenn es in die Richtung ging, die mir gefällt, dann mache ich mehr davon. Und wenn ich feststelle, dass das, was ich interveniert habe, nicht funktioniert hat, dann überlege ich mir was anderes. Hier empfehle ich unbedingt, ganz pragmatisch und systemisch vorzugehen, eine systemische Interaktions- und Kommunikationsschleife zu etablieren und am besten die Prinzipien der Einfachheit von Steve DeChaser und Inso Kim Berg zu verwenden. Dazu habe ich mal 2 Podcast-Episoden aufgenommen, nämlich die Podcast-Episode 204 und 205, die ich dir an dieser Stelle gern ans Herz legen möchte, falls du sie nicht schon gehört hast. Das heißt, darin werden die Prinzipien etwas erläutert, die für solche Interventionen sehr pragmatisch und einfach und hilfreich angewendet werden können, nämlich die Fokussierung auf die Lösung und nicht auf das Problem. Ja, du siehst vielleicht bis zu dieser Stelle schon, mit der formalen Macht ist es nicht so weit her. Formalmächtige haben im informellen Bereich sehr wenig Macht, aber können natürlich trotzdem was tun, wie ich gerade herausgearbeitet habe. Aber auch im formalen Bereich haben sie vielleicht nicht so viel Macht, wie wir glauben. Das führt aus meiner Sicht zu 2 Erkenntnissen. Die Formalmächtigen sind nicht allein an allem schuld, was schiefläuft. Die Formalmächtigen sind nicht allein an allem schuld, was schiefläuft. Das System ist auch mit dabei. Das heißt, das System macht die formale Organisation aus. Die Kommunikation des Systems ist das System. Die Formalmächtigen haben vielleicht besondere Möglichkeiten, die Kommunikation zu intervenieren, aber keine unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenn Menschen im System sich über die Mächtigen in ihrem System beklagen, sollten sie immer berücksichtigen, dass sie auch selbst Teil dieses Systems sind. Das kann vielleicht dazu führen, dass man mehr Nachsicht mit den Formalmächtigen hat, nämlich dann, wenn man ihre formale Ohnmacht erkennt. Und das kann und muss nicht negativ sein, ganz im Gegenteil. Ich persönlich empfinde es als sehr befreiend. Der 2. Merksatz, der für mich im Raum steht, ist dann daran anschließend: Die formale Macht kann nicht so viel erreichen, wie man denkt, oder die formale Macht ist lange nicht so mächtig, wie man meint. Das heißt, auch Formalmächtige können halt nicht das, was notwendig wäre, umsetzen. Sie können nur versuchen, die notwendigen Dinge anzustoßen. Ob sie funktionieren oder nicht, das dürfen sie demütig beobachten. Und dieses Lernen von Demut hängt für mich mit diesem 2. formalen Aspekt zusammen. Das heißt, die formale Macht kann nicht so viel, wie man meint. Sei demütiger, was die Ausübung von formaler Macht betrifft. Und das kannst du natürlich auf zwei Seiten sehen. Entweder bist du der formal Mächtige, das heißt, du hast die formale Macht. Sei demütiger mit dir, wenn dir nicht alles sofort gelingt. Systemtheoretisch und bis hierher solltest du schon die Erkenntnis gewonnen haben, du kannst gar nicht alles in deinem Sinne verändern. Du musst immer mit den Unzulänglichkeiten des Systems rechnen. Und für diejenigen, die nach oben schauen und ihre Formalmächtigen beobachten und sagen, Mann, die müssen doch endlich mal durchdrücken, was hier unbedingt gemacht werden muss, vielleicht kannst du jetzt feststellen, dass auch die über dir Stehenden niemals durchdrücken können, was formal notwendig wäre, weil immer das System und auch die Kultur des Systems dem entgegenwirken können. Es kann auch mal funktionieren, muss aber nicht. Beides, also beide Merksätze und beide Schlussfolgerungen, Demut und Nachsicht, führen aus meiner Sicht zu Toleranz. Und ich finde es brutal wichtig, tolerant zu sein. Toleranz heißt für mich übrigens nicht zu akzeptieren, was andere sagen oder meinen. Toleranz heißt für mich einfach nur mal zuzulassen, dass es andere Perspektiven geben kann. Sei also tolerant mit dem, was du in deiner Organisation beobachtest. Du musst es ja nicht akzeptieren. Sei tolerant, weil vielleicht die Organisation oder das soziale System der Organisation gar nicht so verändert werden kann, wie du es dir wünschen würdest. Natürlich hat die Toleranz auch immer Toleranzgrenzen und irgendwann muss man auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Aber ich finde es für mich meistens leichter und lebenswerter, diese Toleranz zu verinnerlichen. Ich habe meine Toleranzgrenzen vergrößert, rege mich weniger auf tatsächlich und lebe ein entspannteres und tatsächlich besseres Leben. Denn an den Stellen, die ich nicht akzeptiere, kann ich dann mit voller Intensität intervenieren und kann dann auch meine Grenzen ganz deutlich machen. Denn in letzter Konsequenz kann nur Toleranz dazu beitragen, dass es eine anschlussfähige Kommunikation über deine Ideen in deiner Organisation geben kann. Wenn du polterst und rebellierst und tobst und roten Kopf bekommst, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass in deinem Sinne über deine Ideen anschlussfähig kommuniziert wird. Im dümmsten Falle wirst du durch die Organisation ausgeschlossen, weil sie dieses Verhalten nicht tolerieren. Im besten Falle wirst du abgetan. Ja? Aber dass du was erreichst, ist nicht so sehr wahrscheinlich. Demzufolge trägt aus meiner Sicht sogar die Toleranz dazu bei, dass man besser intervenieren kann und am Ende sogar wirkungsvoller ist und mehr erreicht. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.